Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.
Ja, danke Dominik. Wir sind heute hier das Zweite auf der Moderatorenseite. Und zwar habe ich Bea Jucker bei mir, Radiojournalistin bei Radio 1 in Zürich. Und Bea und ich haben uns kennengelernt, weil sie mich mal gefragt hat zu einem Thema, nämlich der Bundesrat Alain Berset hat 100'000 Follower auf Twitter gehabt und dort sind wir eigentlich das erste Mal ins Gespräch gekommen. Das Gespräch ist weitergegangen und ich freue mich sehr, dass wir uns nicht verloren haben und sogar noch gemeinsame Themen gefunden haben, wo wir so Lust bekommen haben, dass wir jetzt einen gemeinsamen Podcast machen. Vielleicht werden es mehrere, wir werden es sehen. Heute werden wir über das Thema Procrastination Aufschieberlis reden. Und Bea hat sich da schon ein bisschen reingedickt, ja, sie hat sich schon ein bisschen eingegraben in das Thema und ja, hoi, Les, machen wir das jetzt.
Sehr cool, hoi Flo. Du hast gerade gesagt, eben Procrastination, das Aufschieberitis, das habe ich natürlich nicht umsonst aufgegriffen. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich so ein Master-Procrastinator bin, also ich bin wirklich Experte im Aufschieben oder weißt, 1000 Sachen gleichzeitig machen. Und da habe ich mich mal ein bisschen angefangen mit dem Thema beschäftigen. Und darauf gekommen bin ich, weil ich dringend etwas machen musste. Es war ein Sonntag. Und dann am Morgen um 11 Uhr habe ich beschlossen, so, jetzt sitze ich wirklich an und fange an dem Arbeiten. Und dann kaum bin ich gesessen vor meinem Computer und habe gemerkt, ah, jetzt ein Kaffee wäre jetzt eigentlich doch auch nicht schlecht. Und dann bin ich wieder aufgestanden und so auf dem Weg in die Küche schaue ich so am Boden und denke so, da hat Staub am Boden, vielleicht sollte ich wieder mal saugen. Und bevor ich anfangen zum Putzschrank gehen, dort den Sauger rausnehmen und eben anfangen zu putzen, ist mir dann in den Sinn gekommen, warte, ich doch eigentlich an dem Ding arbeiten, wieder zurück zum Computer, dann kommt irgendwie ein Handy, irgendein WhatsApp rein mit einem Video drauf, dann habe ich angefangen, das Video zu schauen und bin dann irgendwie über das Video auf andere Videos gekommen und dann irgendwie, ich weiss auch nicht, wie viel später, habe ich gedacht, Scheiße, eigentlich kann ich doch wirklich wollen. Eben, an dem Ding arbeiten, am Computer. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ja, eben wirklich, Aufschieberitis ist das grosse Thema, auf Englisch Procrastination. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem Ganzen auseinanderzusetzen.
Was hast du herausgefunden?
Dass zum Beispiel der Bill Clinton, das ist scheinbar auch so ein Master Procrastinator, also das ist ja einer, der sensationell ist, wenn es darum geht, um vor Leuten zu stehen und zu reden. Jetzt hat er natürlich während seiner Präsidentschaft ein ganzes Team von Leuten, die ihm jeweils die Rede geschrieben hat. Und ihm das natürlich dann auch Wochen vorher vorgelegt hat, damit er die Rede hat können anfangen lernen, einstudieren. Und er hat es aber wirklich jedes Mal aufgeschoben und kurz bevor er hat müssen auf die Bühne, hat er einmal angefangen, die ganze Rede über den Haufen rühren, also manchmal wenige Tage vorher, manchmal scheinbar nur wenige Stunden vorher, dass er wirklich die ganze Rede, die ihm geschrieben worden ist, über den Haufen gerührt hat und völlig etwas anderes daraus gemacht hat, einfach auf den letzten Drücker. Und dass er das aufschieben, statt gerade anfangen daran zu arbeiten, wenn er es überkommt, nein, warten bis auf den letzten Drücker und dann merken, oh, übermorgen habe ich das oder so in wenigen Stunden habe ich das und dann anfangen daran zu arbeiten. Und eben der Bill Clinton, das ist der eine und da gibt es noch ganz viele andere, die das auch haben. Und da gibt es interessanterweise einen Professor, der ist an einer amerikanischen Universität, ich bin jetzt allerdings nicht mehr ganz sicher wo, der heißt Joseph Ferrari. Und der hat sich angefangen mit Procrastination, also eben mit Aufschieberitis, intensivstens auseinanderzusetzen. Und der sagt, dass mit dem Aufschieben, also zum Beispiel eine To-Do-Liste haben und dann nachher aber Sachen machen, die eigentlich gar nicht unbedingt auf dieser To-Do-Liste stehen, einfach wenn man gerade irgendwie an etwas anderes denkt, das machen wir alle. So das Aufschieben, das kennt eigentlich jeder. Aber nur jeder Fünfte ist wirklich ein Master Procrastinator oder ein chronischer Procrastinator. Mhm. Und das Problem mit dem Aufschieberitis ist eben, dass wenn man so ein chronischer Aufschieber ist, dann nützt es eben nichts, wenn einem das Umfeld sagt, ja, kauft er doch einfach einen Planer und macht eine To-Do-Liste. Das funktioniert nicht. Er vergleicht das dann mit, wie wenn du jetzt an eine kleine, depressive Person würdest sagen, ja, bist doch einfach mal fröhlich. Mhm. Das funktioniert nicht. Und genau gleich ist es eben mit Procrastination. Also das ist wirklich, es hat viel mit natürlich Gewohnheiten zu tun, oder? Was hat man sich angewöhnt? Und warum wir so aufschieben, einer der Hauptgründe ist, weil man Stress vermeiden will. Weil jetzt habe ich auf meiner To-Do-Liste Sachen drauf, die mich total stressen. Und statt dass ich dann dort dran arbeite, fange ich dann zum Beispiel an, Katzenvideos zu schauen auf YouTube oder ich weiss auch nicht was machen, wo überhaupt nicht mich näher an die Aufgabe bringt, die ich wirklich machen muss. Aber es gibt mir ein besseres Gefühl. Und es tut den Stress, den ich eigentlich mit der eigentlichen Aufgabe habe, minimieren. Mhm. Und ein zusätzliches Problem von dem Ganzen, also Problem oder eine Challenge, ist, dass wir wie zwei Ich haben. Also du hast quasi dein Ich von der Gegenwart und du hast ein Ich von der Zukunft. Und wenn du jetzt irgendeinen Plan machst oder eine To-Do-Liste machst, dann schreibst du dir Sachen drauf, die du machen musst, damit du etwas erreichst. Also zum Beispiel, wir können es auch ganz einfach machen, ich will jetzt, ich sage jetzt einfach etwas, 20 Kilo abnehmen zum Beispiel. Mhm. Wenn ich 20 Kilo abnehmen, dann habe ich also das Ziel, ich will eines Tages 20 Kilo weniger auf der Waage haben. Das ist also ein Ziel für mein Zukunfts-Ich. Mhm. Handeln kann allerdings nur dein Gegenwart-Ich.
Okay.
Und das Problem dort ist, dass Gegenwart-Ich nicht direkte, bei vielen Sachen nicht direkte Belohnung sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die 20 Kilo abnehme und ich fange an gesund essen, dann werde ich nach einem Tag oder nach zwei Tagen oder nach einer Woche vielleicht noch nicht viel sehen, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr ungesunde Sachen esse. Das lange dann wie noch nicht. Mhm. Und das aktuelle Ich, das Gegenwart-Ich, wird dann eben ungeduldig und finde, ich will das Ziel erreichen und ich sehe aber keinen Fortschritt. Oder du kaufst dir ein Fitness-Abo und gehst eine Woche ins Training und du hast noch kein Sixpack. Das ist frustrierend. Ja. Oder? Ja. Dann wählst du eine andere Strategie und das ist dann halt im schlechtesten Fall, jetzt in diesem Beispiel, Schoki essen. Weil dort hast du die ultimative Belohnung, wenn Schoki eins ist. Schoki macht glücklich. Oder? Nur bringt es sich dann eben aber nicht näher an dein Ziel an. Das Gegenwart-Ich, das will also immer, wenn es geht, eine direkte Belohnung für das, was gemacht wird. Und das Ziel, das du aber in der Zukunft hast, das ist dann vielleicht eben nicht kongruent mit dem, was du machst in der Gegenwart.
Was machst du jetzt mit dem Wissen? Also hast du das schon irgendwie gemerkt, dass das kannst du austricksen? Oder?
Ja, das kannst du definitiv, das kannst du wirklich austricksen. Also das eine ist einmal, und das ist ganz wichtig, viele Leute, die das Thema haben mit Aufschieberitis, tun sich dann selber anfangen, wie soll ich sagen, beschuldigen oder fertig machen, im schlimmsten Fall sogar, oder? Und finden, jetzt springst du schon wieder nicht auf die Reihe, mach doch mal endlich vorwärts. Und eine ganz wichtige Strategie, und das sagt auch der Joseph Ferrari, der sich auf das Thema fokussiert hat, der sagt, ein ganz wichtiger Schritt ist zuerst mal sich selber vergeben. Also wirklich forgive yourself, dass man mal das schlechte Gewissen weg hat. Weil das ist menschlich, das macht es jeder. Die Frage ist einfach, wie kommt man daraus raus? Und wenn man das mal hat, mal das Schuldgefühl weg hat vom Ganzen, dann geht es darum, dass man eben das Ziel, das man hat, anfängt, in ganz kleine Schritte runterbrechen. Also nicht einfach das grosse Ziel an, von wegen, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen, weil es ist so ein grosses Ziel, das erreichst du nicht in zwei Wochen. Meistens. Mhm. Außer du machst irgendwie, weiß auch nicht was, gehst Fett absaugen oder so, aber das machen die meisten ja dann nicht. Also du musst das Ziel wirklich runterbrechen in ganz kleine Schrittli. Und wichtig dann eben, jedes Schrittli, jedes Teilschrittli, das du erreichst, solltest du dich wieder belohnen. Und dann natürlich jetzt in dem Fall nicht mit Jockey, oder? Weil dann ist es wieder kontraproduktiv. Aber dann suchst du halt irgendeine Strategie, was kannst du machen, um für jeden einzelnen Teilschritt, den du erreichst, dich belohnen, damit eben das aktuelle Gegenwart-Ich eine Motivation hat, um weitermachen. Mhm. Also das Gegenwart-Ich, wie gesagt, braucht immer ständige Motivation und Belohnung, um dranbleiben. Und dann mit der Zeit wirst du anfangen, wirklich eben das Resultat zu sehen. Oder? Dann merkst du, wie du dich immer näher an dein eigentliches Ziel bewegst.
Das ist eigentlich Salamitaktik, oder?
Genau, Salamitaktik. Und es gibt ja noch die Pomodoro-Technik, oder? Das ist ja so eine Küchenuhr, die kennst du sicher auch, oder? Das ist ja sehr bekannt.
Ja, schon gehört.
Die heisst eigentlich Pomodoro-Technik, weil es gibt so Küche, wie sagt man denn, Bachuhren,
genau.
Oder Küchenuhren, wo du so den Timer kannst stellen kannst. Und es gibt eben so Vitomaten, wo du kannst so drehen und einstellen. Und die Pomodoro-Technik heisst darum eben so, weil du so eine Tomate quasi nimmst, so eine Küchenuhr, und die stellst dann für, wenn ich es recht im Kopf habe, irgendwie 25 Minuten, wo du dann konzentriert an dem schaffst, was du wirklich musst und nicht irgendwie nebendran ein Handy hast, wo du checkst die ganze Zeit oder E-Mails. Du schaffst 25 Minuten konzentriert und dann nachher hast du aber eine bewusste Pause für 15 Minuten. Und dann schaffst du wieder eine ganz klare Zeit konzentriert und lässt dich nicht ablenken, außer irgendwie eine Küche brennt ab oder so, aber du bleibst wirklich ganz konzentriert bei dem, was du machst. Und das sorgt dann nachher eben dafür, dass du wirklich vorwärts kommst.
Holdrio. Aber es tönt ja nach Gefängnis irgendwie.
Tönt nach Gefängnis, aber es hilft. Es bringt einen wirklich so ein bisschen auf Kurs.
Okay.
Weil man hat das Gefühl, wenn man so eine lange To-Do-Liste hat, oder? Jetzt sitze ich den ganzen Tag an und bin voll dran. Und das funktioniert aber nicht. So, du kannst dich eh nicht 8 Stunden am Stück nonstop konzentrieren. Und wenn du das eben auch da wieder anfängst abzubrechen, in kleinere Teilstücke, in kleinere Zeitabschnitte, dann weißt du, okay, schau, jetzt noch genau 25 Minuten, wo ich mich jetzt konzentrieren muss, oder dann vielleicht mal noch 10 Minuten, 5 Minuten. Und nachher darf ich eine Pause machen und darf machen, was ich will. Dann darf ich rauchen, wenn ich dann rauche, oder was auch immer.
Ja, lustig ist ja, weil das irgendwie, weißt, wenn du jetzt das nimmst, das Thema, und nimmst es auf das Thema Creativity, also kreative Arbeit, oder? Nehmt es mich jetzt eigentlich noch Wunder, weißt du, von welcher Arbeit geht er aus, oder ist es allgemeingültig, wo ich jetzt quasi für die Kreativschaffenden dem würde widersprechen, weil das mit dem Moment und auch unter dem Druck passiert eigentlich extrem viel. Und es ist eigentlich auch eben eine Strategie. Die, sage ich mal, strukturierten Menschen machen sich dann immer lustig, weil, haha, hast du noch nicht, oder? Dabei irgendwie kann sein, dass du wirklich den Wurf erst herbekommst, ja, wenn du einfach, wenn du spezielle Umstände hast und wenn du merkst, dass eben in der, wenn du es so machst, eigentlich immer am besten bist, dann wird es eben auch nie mehr anders. Weil dann sagst du, oh nein, weißt, ich mache gescheiter, im Fall 3 Monate gar nichts und in der Nacht vorher mache ich es dann, weil dann kommt wirklich der Wurf. Und ob das nicht wieder so eine industrialisierte, durchstrukturierte Kästchen-Excel-Welt ist, weißt, wo man sagt, ja, dann komme ich raus. Und für eigentlich andere Arbeiten, die gestalterischer sind oder so, und ja, sind wir beim anderen Thema im Sinn von, du, ich glaube, die Jobs, wenn jetzt ja Trobos kommen, werden ja wohl mehrheitlich wieder gefragt sein. Und weiss man ja schon, dass Kreativität gefragt ist, bla bla. Aber dann bin ich ja gespannt, ob es da vielleicht einmal neue Strategien gibt, als eben die Häppli und die Zeiteinheiten und so weiter. Weil, ich meine, mit Forgive Yourself, der ist ja mal schon, der ist mal ein softer Einstieg, oder? Und der ist schon mal eine grosse Aufgabe, aber ist mal recht soft. Und dann ist es spannend, dass nachher eigentlich wieder die Härte eigentlich wieder kommt, oder? Von dem, hey, musst du 15 Minuten, wenn du die nicht machst, dann ist irgendwie der Tag eigentlich schon gelaufen. Was ja eigentlich auch schon in sich wieder extrem viel auch Selbstbeschuldigung drin hat.
Du meinst, wenn du Zeit anfängst, in einzelne Zeitabschnitte unterteilen?
Ja, vor allem, wenn du es dann nicht schaffst. Oder was ist in 25 Minuten, habe ich nur einen geilen Flow, glaubst du, dann höre ich auf, höre ich sicher nicht auf.
Nein, dann du musst ja nicht aufhören, du kannst ja weitermachen, du bist dein eigener Chef.
Ah, das ist doch noch so.
Ja, natürlich. Ja,
ah, okay.
Ja, natürlich. Ah, okay. Natürlich kannst du dann selber entscheiden, wie lange du dran bleibst. Ja. Aber das hilft einfach, wenn du jetzt wirklich ein total, ich will jetzt nicht sagen chaotischer Mensch, aber sehr ein kreativer Mensch ist und ich kenne einige in meinem Umfeld, die genau das Thema haben. Wenn du sehr kreativ bist, dann hast du irgendwie 1000 Ideen aufs Mal und würdest am liebsten allem gleichzeitig arbeiten. Ja. Nur das funktioniert nicht, oder? Weil wenn du dich auf alles fokussierst, dann kommst du schlussendlich eben gar nicht vorwärts und bleibst eigentlich am gleichen Ort stehen, mehr oder weniger. Vielleicht gibt es gewisse Sachen, die du weiterbringst, aber du kommst nicht gleich schnell vorwärts, wie wenn du dich wirklich würdest fokussieren.
Ja, durchaus. Ich meine, es ist ein bisschen ein Leidungsthema, weil an dem forschen wir jetzt auch schon länger, Niki, meine Frau und ich, was das mit dem Fokus ist, oder? Weil Fokus ist wie das einzige Erfolgsmodell, wie es scheint, oder? Und gleichzeitig geht es um Vernetzung. Und Vernetzung ist extrem nicht fokussiert, sondern sie ist eben extrem ganzheitlich. Und aus dem Fokus sind wir ja halt auch extrem egoistisch geworden, weil schaut dir dann jeden Mal einfach hauptsächlich, dass jetzt sein Ding extrem gut kommt und dann ist der Fokus und dann ist es tipptopp, oder? Da ist aber keine Zeit für irgendwie noch schnell, du, soll ich den mal fragen oder hätte ich dir auch eine gute Meinung oder hätte ich einen Beitrag oder will ich das Thema noch dazu tun, wäre das echt irgendwie noch enriching, eine gute Anreicherung für das Konzept oder was man dann auch immer daran schafft. Und deswegen ist immer so ein bisschen, wir sind dann schon so weit gegangen, dass wir gesagt haben, Vielfalt ist unser Fokus. Mhm. Und der Moritz Zumbühl, mit dem ich auch einen Podcast hatte, ich habe dann auch gesagt, du, ist dann nicht möglich, dass man mit Vielfalt erfolgreich ist? Und dann hat er gesagt, mal schon, aber weniger.
Genau, das ist ja das, was in der heutigen Zeit immer heisst. Du musst dich überall immer spezialisieren, musst einen ganz klaren Fokus haben und so. Es gibt wie beide Meinungen.
Es gibt sicher mal beide Meinungen. Ich finde nur, Es interessiert mich halt vor allem, was ist die Zukunftsstrategie. Das Blöde finde ich einfach nur quasi die, die wahnsinnig einen auf Fokus machen und das einfach wahnsinnig brauchen, lassen eben das andere dann fast nicht mehr gelten. Mhm. Und die Vielfaltsvertreter, von denen hat es jetzt nicht so viel wie Fokusvertreter, sage ich mal, weil die natürlich eben, wenn die Fokusvertreter natürlich auch viel easier und sag ich mal, erfolgreichere, wenn man jetzt dem Glauben gibt, was der Moritz gesagt hat, einfach viel erfolgreicher hervorstechen, dann findet man natürlich, nein, ich will ja erfolgreicher sein, also bin ich immer mal fokussiert. Und ich merke aber jedes Mal im Akt vom Fokus schneidest du eben unter Umständen, wenn du ein Radikaler bist, einfach so viel weg und merken eben auch, wie die Leute eben nicht mehr zu der Offenheit finden. Mhm. Und obwohl es für die Sache zum Beispiel dann gut wäre. Und das ist recht streng dann. Also weil du hast dann kein Gegenüber mehr. Du kannst sagen, ja gut, du bist fokussiert und du bist erfolgreich, das ist okay für mich. Aber mir hat das nichts zu tun, tschüss. Und verliere eigentlich vielleicht eine mega schöne Opportunity. Aber mir ist eben nicht irgendwann dann auch mal die Energie zu blöd geworden, denen dann jedes Mal zu sagen, weißt, es wäre für die Sache noch wichtig, wenn du jetzt mal schnell auftun.
Die Frage ist halt auch immer, wer setzt dann die Regeln, oder? Also schlussendlich muss ja jeder selber entscheiden, was er machen will. Und ich bin auch überzeugt, dass es nicht ein Rezept gibt, das für alle gilt. Weil gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Welt so schnell verändert und wo du so viel Wandel hast in allen Bereichen, kann es eigentlich gar nicht ein Rezept geben, das wirklich jeder eins zu eins genau anwenden kann. Ich glaube schon, dass es gewisse Strategien gibt, wo viele Leute schon sehr erfolgreich waren sind damit und man darum sagt, genau so musst du es machen. Aber ob das dann wirklich für jeden gilt, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Es ist einfach eine Welt, die nicht mehr funktioniert wie noch vor 2 Jahrzehnten oder wie lange auch immer.
Ja, durchaus. Ich glaube, dort kommen wir aber jetzt natürlich aus dem Fokus teil. Das heisst, ich sage mal, wir haben eine Pendelbewegung. Also wir haben jetzt den Fokus gehabt, ja, da sind alle erfolgreich, ist jetzt gut. So. Sind aber auch wahnsinnig egomanisch geworden durch das. Das ist eine Behauptung. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eben nur schon schauen, was wir für Herausforderungen jetzt in Zukunft haben, ist eben vielleicht Fokus tatsächlich gar keine Strategie mehr. Und dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt aber die nächste Strategie, wo ich zumindest mal sage, mehrheitsfähig im Sinne von tragend wird zum die Herausforderung, die wir haben. Und ja, Klima ist eins, das uns gerade wunderbar aufflammt. Wir wissen doch nicht genau, was jetzt genau die liebe Greta alles ausgelöst hat mit allein mal vor das Parlament hocken und jetzt hat es doch ein paar Leute, weil das ist bei der Occupy-Bewegung schon irgendwie einfach, ja, da hat man sie halt weggeschleckt und gesagt, ist eh nichts passiert. Ich bin nicht sicher, ob jetzt das genau gleich ist. Das Gute ist, es wird wieder mal probiert. Aber ob dort die Strategie vom Fokus ist, bin ich nicht sicher, sondern vielleicht geht es eben auch viel mehr wieder um Gemeinschaft als um Individualität. Und dann können wir natürlich so fragen, kann man dieser Volatilität zum Beispiel mit der Strategie von Gemeinschaft oder von Vielfalt und eben Vernetzung, wo jetzt einmal die Maschinen gemacht haben und die Menschen vielleicht jetzt nur ein Next Level suchen oder suchen müssen, ja, dass man das herbekommt.
Ja. Also ich meine, das mit der Gemeinschaft ist ja sowieso sehr interessant. Oder? Das merke ich mir auch auf Wirtschaftsebene, dass jetzt immer mehr so, statt dass man auf Wettbewerb setzt, dass es eben auch immer mehr Kooperationen gibt. Das ist eigentlich auch eine Art von Gemeinschaft. Mhm. Dass anfangen Firmen, die eigentlich Konkurrenten sind oder Mitbewerber, wie man so schön sagt, anfangen zusammenzuarbeiten und zusammenspannen, die auch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. Oder zum Beispiel 2 Autohersteller, die anfangen zusammenspannen und gemeinsame Sachen machen. Mhm. Wirklich so der Fokus auf die Kooperation, das ist ja wirklich auch eine Art von Gemeinschaft, das Zusammenarbeiten.
Ja, und ich glaube, das muss man auch trainieren. Wir haben das, also in der Standortentwicklung, sage ich mal, schaut man immer wieder gerne auf Vorarlberg, weil die einfach schon ganz viele Initiativen haben, die zumindest mal von außen gut aussehen. Aber Nick und ich sind mal an einem Event gewesen, wo irgendwie so 1000 Unternehmer dann aus der Region gekommen sind, zu dieser neuen Initiative Diskurs Zukunft, wo von der Wirtschaftskammer gepusht wird. Und dann haben wir irgendwie eh niemanden gekannt und sind einfach mal auf die Leute zugegangen und haben sie mal gefragt, du, aber irgendwie, eben, man hört immer wieder von euch, von Adelbergen, irgendwie sind ihr Vorbilder im Thema, wie man gemeinsam Fürsche kommt, scheinbar haben ihr irgendwie Kooperation verstanden, mehr als Wettbewerb, es hat mega viele sogenannte Hidden Champions bei euch, einfach grosse Firmen, die global agieren, aus einem Kuhkaff raus, wie kommt es zu dem? Und die Unternehmer sagen irgendwie, ja, man ist sich irgendwie wirklich wenig neidig. Man hat begriffen, dass der Fachkräftemangel, ich meine, es ist recht industriell auch noch in dieser Region, also der ist jetzt auch schon da, aber der tickt sicher noch mehr. Also zum Beispiel beim Lehrling sagen sie, nein, du musst jetzt nicht zu mir kommen, schau, du hast weiter, geh doch zu dem, da lernst du es gleich. Oder ein Bürgermeister aus dem Bregenzer Wald, der ist irgendwie in dieser Kommission für irgendwie 27 Gemeinden, der hat gesagt, ja, wir haben halt einfach irgendwie schon in den 70er Jahren haben wir irgendwie schon angefangen, über was können wir denn da hinten zusammen tun. Und jetzt ist ja wirklich, die haben ja irgendwie Holzverarbeitung oder Schreinerei oder Architektur ja auch, kennt man sich auch so ein bisschen, rund ums Thema Holz, Spezialisierung entwickelt. Also lauter so Sachen, wo es dann wie Themen haben, wo es einerseits, habe ich ja gemerkt, recht gut brandet immer. Aber sie haben das jetzt eigentlich ja seit den 70er Jahren, das ist ja brutal lang. Also weißt du, die haben 50 Jahre trainiert. Und ja, jetzt bei den Bahnen geht es erst jetzt los. Und das finde ich halt noch spannend, dass jetzt, ja, dass man jetzt das ein bisschen beobachten kann, oder? Wo Kooperation war, die sind jetzt eben schon auch massiv weiter oder auch stabiler. Weil Vorarlberg ist ja durchaus eines der stabilsten und reichsten Bundesländer, jetzt mal zumindest für Österreich. Von dem her, ja, das finde ich noch spannend, was passiert dann mit Kooperation mehr, weil wir natürlich aus einem totalen Konkurrenzdenken kommen. Weißt du, da kannst du noch 50 Mal Mitbewerber sagen.
Natürlich. Es wird ja schon so in der Schule beigebracht. Aber es ist ja alles auf Wettbewerb ausgerichtet. Wer hat am wenigsten Fehler? Wer hat die beste Note? Wer ist im Sporttag am schnellsten? Ich weiss nicht was. Die ganze Gesellschaft ist ja eigentlich auf Wettbewerb ausgerichtet. Aber ich finde es eben einen spannenden Ansatz, dass man anfängt, nicht nur gegeneinander denken, sondern eben miteinander. Schlussendlich ist doch das wirklich das, wo beide etwas davon haben. Wo wenn du einen gemeinsamen Fokus findest, wie deine Synergien kannst bündeln und stärker werden, statt immer im Konkurrenzdenken zu sein, die ganze Zeit.
Ja, geht wahnsinnig viel Energie verloren für eigentlich Fortschritt, wo du könntest einen Fortschritt tun, wo einfach ins Sichere geht, ja, und ins Bewahren. Genau. Das war ja geil gewesen, wo Tesla irgendwie gesagt hat, alle Patente irgendwie sind jetzt mal Open Source. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch so macht, aber das war ja schon noch verrückt gewesen, ja, weil er einfach gesagt hat, ich will, dass das Elektromobilitätsthema jetzt einfach mal schnell um die Welt flitzt. Mhm. Und es gibt ihn ja immer noch. Und von dem her, ja, das ist schon ein crazy Schritt. Aber eben, bis wir dort sind, wir sind jetzt auch gar nicht alle parat. Ich glaube, da gibt es ja ganz viele Menschen, die dann einfach sagen, oh geil, gratis, oder? Und dann nachher nehmen sie es mit vollen Händen, aber wir haben nicht verstanden, dass Open Source heisst, ich nehme es, verändere es und gebe es eigentlich wieder zurück in die Gemeinschaft, oder? Das ist ja auch bei der Software, hat das jetzt, sage ich mal, 20, fast schon 30 Jahre Tradition gebraucht, dass das jetzt heute eigentlich total normal ist, dass du Code-Snippets nimmst und die veränderst und nicht zurück ist, ja, dass das wirklich was Besseres daraus wird.
Ja. Aber ich finde es im Fall ehrlich gesagt, also für mich ist es jetzt völlig okay, dass es solche gibt, die einfach nehmen und nicht etwas zurückgeben in dem Sinn. Ich glaube eben auch das, dass auf lange Sicht du für alles eine Retourgutschein bekommst. Das heisst ja so schön auf Englisch, what goes around comes around. Oder? Also wenn du jetzt der bist, der überall immer nur nimmt und voll der Egoist ist, glaube ich, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du eben die Retourgutsche dafür bekommst.
Ja, ich würde es gerne ein bisschen mehr noch institutionalisieren, glaube ich. Also dass man einfach wirklich Anlagen macht, wo einladend sind, wo die Leute irgendwie kommen können, die sagen, wie macht ihr denn das oder wie ist denn das? Oh, das probiere ich auch mal aus. Ich finde auch, jetzt Ernährung hat jetzt einen Haufen Experimente, die Leute machen und wo es jetzt mal etwas weniger oder...
Du bist ja selber auch gerade mehr Experiment. Dir. Hast du mir vorhin gesagt, du bist jetzt neu unter die Vegetarier gegangen. Darf man das überhaupt öffentlich
sagen? Ich kann es noch nicht öffentlich sagen, aber der Druck steigt natürlich damit. Ja, sehr schön. Merci. Ja, nein, wirklich. Ja, ich esse jetzt gerade nur noch Gemüse.
Das Experimentieren, das einfach mal austesten, das ist etwas, was man eigentlich als Kind extrem viel macht. Und dann, je älter man wird, desto mehr verliert man es. Und viele Erwachsene sagen dann so, das Spielerische, das ist so kindisch. Aber schlussendlich gibt es ja überall die Escape Rooms. Und das ist nichts anderes als Spielen. Und die boomen ja wie wahnsinnig. Weil es einfach das Bedürfnis nach dem Spielen, nach dem Experimentieren eigentlich so gross ist. Und darum finde ich es genial, wenn dann an solchen Orten, wie jetzt zum Beispiel mit der Ernährung oder in welchem Bereich auch immer, die Leute wieder anfangen zu experimentieren.
Ich finde, je integrierter wir das herbekommen, quasi in das Leben, wo wir eh führen müssen, oder wo wir dran sind. Und ja, ich bleibe halt momentan noch bei dem Bild von, ich bin 8 bis 16 Stunden in der Wirtschaft. Insofern wäre gut, ich hätte dort eigentlich Umfelder, wo ich Sachen kann, ja, Leben, wo vielleicht einfach Mensch grundsätzlich wichtig sind und dann solche Sachen, wo mir vielleicht einfach persönlich wichtig sind. Und eben, Escape Rooms boomen. Ich frage mich halt, ja, wo ist der Escape Room oder das Umfeld dann einfach in der Wirtschaft, dass ich dort eben auch experimentieren kann. Und da sind wir ja dran, eben mit dem ganzen Thema Fehlerkultur und Geld lassen und das Abstrafen nicht und so. Und das bricht jetzt alles auf, das ist ja gut.
Genau.
Und ich merke es ja auch, wenn ich mit meinem Lego-Säckli unterwegs bin und in die Unternehmen gehe, dann ist es erst immer mega Belustigung, ja, und dann merkt sich irgendwann, ah, das Lego Sirius Play, gell, das ist ja doch noch Sirius, und nachher haben wir aber trotzdem Spass und sie haben aber trotzdem eigentlich recht heavy Fragen spielend beantwortet und sind in eine Verhandlungsebene gekommen, wo vielleicht, ja, was nicht erwartet hätten. Und wenn es nur am Tisch gehockt wäre und es wäre konfrontativ gewesen und nicht so nicht ein Tool, das so die Verhandlung irgendwie auch so beführt, dann, ja, tschüss zusammen. Dann ist einfach wieder wie immer Sackgasse, irgendeiner hat recht, irgendeiner hat gewonnen, sieben haben verloren, die nächste Sitzung.
Das ist auch sehr spannend, oder? Wenn du in der Wirtschaft schaust, wird ja der Kreativitätsaspekt extrem unterschätzt. Also im Sinn von eben das, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Lego Serious Play, so spielen, was soll das, kommt dann als erstes mal als Reaktion. Dabei in dieser Art und Weise, wie wir meistens Sitzungen haben, kann man fast nicht kreativ sein, weil wenn es ein Umfeld ist, wo eben keine spielerische Energie zulässt, dann ist der Körper gar nicht fähig, um überhaupt auf die Kreativität wirklich zugreifen, oder? In einem lebhaften Umfeld oder auch wenn du in Fahrt bist selber, im Sinn von, wenn du zum Beispiel in einem Schiff sitzt oder im Zug rein, arbeitet auch das Hirn ganz anders. Dass du gesagt hast, eben so mehr wieder diesen Aspekt irgendwie in die Wirtschaft bringen, ich finde auch, das ist sehr nötig.
Mhm.
Dass man eben wieder anfangen kann, ausprobieren und dass man anfangen kann, kreativ sein und dass nicht irgendwie abgewertet wird, weil ohne Kreativität gibt es keine Innovation. Und es ist ja nicht so, dass es in der heutigen Zeit keine Innovation gibt, gar nicht. Aber ich finde, in ganz vielen Geschäften hinkt es noch so ein bisschen hinten rein. Und so ein Satz, den man häufig hört, den ich zumindest schon häufig gehört habe, ist so, wenn man fragt, warum macht man das eigentlich so, dann heisst es häufig, man hat es halt schon immer so gemacht. Und das ist ja eigentlich der Tod von jeder Innovation, oder? Weil wenn du alles so lässt, wie es schon immer war, aus dem Grund, wie es schon immer so war, dann kommst du nicht vorwärts.
Ja, ich finde den Satz ja noch spannend. Was ist denn eigentlich das Geile an dem, wie es schon immer war? Ich meine, es gibt so eine Sicherheit und
genau,
so weiter, aber ich meine, die Menschen, die es sagen, also okay, entweder ist ihre Position in Frage gestellt, dann müssen sie es sichern und so Zeug. Aber wenn man es reflektiert, warum braucht es denn das Alte noch? Nicht, weil das Alte immer schlecht ist, aber man kommt gar nicht dorthin, dass man es könnte besprechen, was am Alten eigentlich gut ist. Und also ja, da gibt es wahrscheinlich auch tausend Herleitungen von wegen Hirni und weiss ich aus allem, aber ich finde es schon irgendwie eigenartig, warum das aber auch immer noch so eine Geltung hat. Also wenn man das sagt, dann ist es immer recht still ja nachher.
Das mit dem, wir haben es schon immer so gemacht, kommt halt auch wieder davon, weil wir sind als Mensch gewöhnt, um uns in der Komfortzone zu bewegen. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Leute ein Leben haben, wie es schon vor 10 Jahren hatten und wahrscheinlich in 10 Jahren noch so werden leben, wie es heute leben. Wir sind so gefangen in unseren Gewohnheiten, in unseren täglichen Routinen und wenn du uns nicht aus der Komfortzone rausbewegen, weil wenn du dich aus der Komfortzone bewegst, dann hast du schnell einmal Angst, Unsicherheiten, du weißt nicht, was kommt. Also bleibst du lieber in dem, wo du bist, weil du dort weißt, was du hast. Und das kommt natürlich auch wieder von der Evolution her, oder? Früher, wirklich zu Höhlenzeiten, wenn du etwas gemacht hast, das nicht gewohnt war, dann hat das den Tod bedeuten. Wenn du plötzlich irgendwie einen Säbelzahntiger gesehen hast, dann hast du müssen wissen, oh, das ist eine Gefahr, dem kann ich nicht einfach entgegenlaufen und mal ein bisschen übers Köpfchen streicheln, blöd gesagt. Du hast gewusst, was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Also hast du quasi deine Komfortzone, dein gewohntes Umfeld und alles, was nicht dort drin ist, ist eine potenzielle Lebensgefahr. Ganz krass gesagt.
Mhm.
Und wir sind eben immer noch in dieser Programmierung, dass die Komfortzone uns Sicherheit gibt und alles, was außerhalb der Komfortzone ist, ist eine potenzielle Gefahr. Aber Wachstum findet halt immer nicht in der Komfortzone statt, sondern immer außerhalb der Komfortzone.
Aber ist das so? Weil die Komfortzone, mit der befasse ich mich auch schon ein bisschen länger.
Mhm.
Also beobachtend. Weil das ja auch so ein Managerspruch ist, oder so im Sinne von hey, Magic happens out of the comfort zone. Und ich denke mir dann immer, ja, aber jetzt schiebst du die Menschen, die vielleicht recht gut performt haben, in der Komfortzone und jetzt ist das halt so ein Trend und jetzt machst du so den Gusskannen-meistermässige Transformation-Move und sagst, so Freunde, jetzt ist ja alles außerhalb von der Komfortzone cool. Und da gibt es ja dann wirklich so Chefs, die dann nachher durch ihre Schlösser da laufen quasi und bei den Mitarbeitern vorbeilaufen und die Sprüche sagen, währenddessen der aber irgendwie vielleicht irgendein Excel abdöckelt, wo tipptopp ist, dass er in seiner Komfortzone in den Birkenstöcken dort hockt, sein Käfer irgendwie nebendran hat, alles ist immer gleich und performt die Dateneinträge einfach runter. Jetzt ist einfach die Frage, warum soll ich ihn jetzt dort rausschieben?
Ich finde, es braucht nicht nur das eine oder nur das andere. Also man muss ja nicht gerade irgendwie die Firma auf den Kopf stellen vom einen Tag auf den anderen, sondern kann ja auch schauen, welche Mitarbeiter fühlen sich wohl, wenn jetzt eben, wenn sich irgendwie Sachen verändern und dann vielleicht mal mit denen irgendwie so einen Prozess anstoßen. Und welche sind halt eher die, die auf Sicherheit bedacht sind und eigentlich dort wollen bleiben, wo sie jetzt sind. Und dann mit der Zeit vielleicht findet man ja Wege, wie man es vielleicht verbinden kann, wie man denen eine Aufgabe geben kann, die vielleicht nicht 100% der heutigen Aufgabe entspricht, aber immer noch mehr oder weniger die Tätigkeit beinhaltet, die sie jetzt machen, damit sie sich wohlfühlen. Und anderen, die eben, sagen wir mal, flexibler sind, in Anführungszeichen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend oder als etwas besser darstellend, sondern einfach als Begriff im Raum. Leute, die quasi flexibler sind, dass man denen halt dann wirklich mal völlig etwas anderes gibt und mit denen vielleicht auch Sachen mal ausprobiert, mal experimentiert.
Ich glaube wirklich, irgendwie, irgendwas ist mit dem Experimentieren. Ich habe das Gefühl, das ist der Raum, wo irgendwie die Wirtschaft am besten kann annehmen. Ja, weil eben, dass all die anderen Formate eben aus den Komfortzonen raus oder agil oder und so weiter, das ist alles so Überhitzungszeug. Das ist ein Resultat, das ist aber nicht der Weg. Und eben die Strukturen umkrempeln und. Ich habe Holacracy-Firmen scheitern gesehen, ich habe agile Teams irgendwie zerfledern gesehen, ich habe beim eigenen Team gemerkt, wir brauchen doch ein paar Referenzpunkte, dass wir uns an denen heben können, wo eigentlich wieder so eine Komfortzone zum Bauen wieder war, dann auch von lauter Veränderungswillen oder Wahnsinn. Und deswegen ist irgendwie das Experimentieren und Experimentierfelder oder dass man da einfach wirklich das Ausprobieren gönnt, wo man einfach immer wieder, eben wie du gesagt hast, die einen Menschen haben mehr Bock drauf, dann gehen die mal voraus, dann muss aber auch ein Umfeld sein, wo man kann sagen, du, die gehen mal voraus, ist aber okay, und du bist jetzt nicht weniger wert, weil du jetzt nicht vorausgehst, sondern du kommst einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Und dort haben wir aber momentan, habe ich das Gefühl, noch recht das Mess. Es gibt natürlich 1000 Modelle, Methoden und Berater, die irgendwie etwas wissen, aber ich weiss auch nicht so genau, wie viel das sie wirklich wissen, aber vielleicht experimentieren sie wenigstens.
Ja, und das ist doch auch ein Punkt, oder, wo du vorher gesagt hast, von wegen, du hast eben auch Firmen scheitern gesehen. Ohne Scheitern, ohne Fehler gibt es kein Wachstum. Wir sind immer so darauf bedacht, um Fehler zu verhindern, weil wir das auch wieder halt schon in der Schule lernen. Fehler sind etwas Böses. Aber schau mal die wirklich erfolgreichen Unternehmer an, wie zum Beispiel Richard Branson. Wenn der jedes Mal, wenn er einen Fehler gemacht hat, irgendwie ans Aufhören gedacht hat, dann wäre der nicht dort, wo er heute ist. Also braucht es zwungenermassen Sachen, die scheitern. Es braucht halt dann mal Teams, die scheitern. Aber man lernt daraus und dann weiss man, okay, so funktioniert es nicht, wir brauchen eine andere Strategie.
Ich glaube, die Fehlerkultur, Kulturthematik, eben, es muss ja mal überhaupt so eine Kultur ja da sein, oder? Dass das ja auch alles okay ist. Aus dem Buch «Komplexe Toten» unterscheidet eben noch zwischen Fehlern und Irrtum. Der mit den Fehlern, da haben wir natürlich auch als cleveres Säugetier relativ rassig begriffen, dass quasi, wenn ich einen Scheiß mache, dass das ja ein Fehler ist und dann muss ja okay sein, weil eben, weißt, Fehlerkultur ist wichtig. Und er nimmt es so auseinander, dass er quasi sagt, Fehler sind eigentlich das, wo du weißt, dass das nicht richtig ist, ja, und du machst es aber trotzdem immer wieder. Irrtum ist aber quasi, du machst etwas und du kannst es eigentlich leider noch nicht voraussagen, wie es rauskommt, und es kommt dann halt schief. Und das eben, finde ich, auch wieder ist Leadership-Aufgabe, dass man jetzt eben nicht einfach so eine Fehlerkultur ausruft, sondern ich glaube, auch da ist wichtig, dass man einfach die Dinge ein bisschen neuer anschaut und sagt, Leute, schaut, Fehler definieren wir alles, oder? Eben, wir probieren die Dinge aus, wir wissen nicht, wie es rauskommt, und dann kann sein, dass es scheitert. Du hast ja das Wort, eigentlich ist eigentlich ein schöneres Wort ja auch vom Scheitern als vom Fehler machen, oder? Und einfach der Shit, wo man einfach sollte können, ja? Da müsst ihr im Fall jetzt einfach durchaus euch einfach ein bisschen ins Fudi klemmen und schauen, dass das einfach nicht mehr so ist. Und weil es hilft nicht, Und ich habe keine Lust, euch das jetzt fünfmal zu sagen, dass es eigentlich anders sein sollte, weil ihr seid nämlich genug schlau. Weil wir Menschen sind genug schlau, dass sie wirklich wissen, was sie nicht machen sollte. Dann ist nur die Frage, warum machst du es trotzdem?
Eben genau. Wie du gesagt hast, macht man Fehler mehrmals, ist das natürlich nicht sehr intelligent. Und das ist halt auch wieder etwas, was man viele Firmen sieht, dass nicht geschaut wird, wie hat der Fehler passieren können und wie kann man das nächste Mal verhindern, sondern wer hat den Fehler gemacht. Es ist einfach die Frage, was bringt es dir denn, wenn du weißt, ob jetzt der Paolo oder der Patrick oder Maria die Schuld ist. Du hast zwar eine Schuldige, die kannst du darauf zeigen, aber es hilft dir nicht dabei, um den Fehler das nächste Mal wirklich zu verhindern. Also es gibt auch viele Firmen, die das natürlich machen, aber einfach aus meiner Erfahrung, dort, wo ich schon gearbeitet habe, es gibt auch viele Firmen, die das genau nicht machen, die eine Schuldige suchen und dann ist das Thema vom Tisch. Oder man wischt den Fehler so ein bisschen unter den Teppich in der Hoffnung, dass es keine grösseren Auswirkungen hat. Und wenn du natürlich so mit Fehlern umgehst, ja logisch, dann ist Fehler machen nicht wirklich etwas sehr Fruchtbares.
Die Schuldfrage, also einerseits ist es ja ein wunderbares Machtgame. Also mit Schuld kannst du recht viel erreichen. Also Schuldzuweisung. Und natürlich in der Politik bringt es dich natürlich tipptopp für sie. Also wenn du jedes Mal quasi auf einen kannst zeigen, dann löst sich ja eigentlich gerade das Problem. Weil er dreht es ja dann. Er macht ja das Vakuum oder er macht den Raum ja wieder auf oder sie, wo dann die Bürde dreht. Wenn du Glück hast, kommst du nicht jedes Mal dran.
Du bist auch sehr kurzfristig gedacht, oder?
Total.
Also auf lange Sicht fährst du mit dieser Strategie nicht wirklich gut.
Nein, gar nicht. Aber sie ist natürlich wahnsinnig verbreitet, weil sie so einfach ist. Mhm. Und es ist ja eh gerade eine Ausstellung im Landesmuseum zum Thema Sündenbock. Falls die dann nicht mehr wäre, kann man das sicher irgendwie nachlesen. Landesmuseum Zürich zum Thema Sündenbock. Und das hat scheinbar eben auch so historische Herleitungen, dass es eigentlich immer wieder, wenn eine Gesellschaft angefangen hat, sich zu sehr auf etwas zu fokussieren eigentlich und einschiessen und es ist zu massentauglich geworden, dass es irgendwann irgendwie in der Geschichte immer wieder einen gegeben hat, der dann hat müssen den Kopf herheben musste, damit das Wohl der Gemeinschaft wieder ins Gleichgewicht kommt, weil die Gier angefangen hat zu rüllen. Dann ist es wieder, ja, sind so oft die Gesellschaften, die wieder zusammengefallen sind und sich wieder aufgebaut haben. Aber dort beim Zusammenbruch quasi, ist es eigentlich wie ein Reset gewesen und hat es immer einen Sündenbock scheinbar gegeben. Und irgendwie so, das ist ja die Herleitung. Aber ich finde es spannend, weil also kann man tipptopp auf Unternehmen übertragen. Schön prokrastiniert haben wir.
Genau. Schön vom Thema Prokrastination weggekommen.
Schön, oder?
Ritis, oder? Haben wir super gemacht.
Haben wir gut aufgeschoben für euch. Weil jetzt ist es eben so, dass wir auch mal zum Thema wieder zurückkommen. Wir wollten nur beweisen, dass man das tipptopp machen kann. Dass man auch wirklich die 25 Minuten nicht einhalten kann. Ja, ich habe jetzt eben die Tomatenuhr nicht gehabt. Deswegen, Pomodoro ist gerade nicht so blöd gelaufen. Next time. Aber das ist wirklich ein schönes Beispiel eigentlich. Für das, nicht?
Genau.
Ja, ich weiss jetzt gar nicht, wie man da... Es ist wahrscheinlich bei der Prokrastination auch so, man muss sich zuerst mal so wie ein bisschen neu orientieren, oder? Wie findet man dann jetzt eigentlich wieder zurück zum Thema?
Du hast jetzt eigentlich schon wieder den Bogen geschlagen. Jetzt sind wir ja wieder voll bei Prokrastination. Procrastination oder eben Aufschieberitis.
Ja, wir haben das Thema jetzt ein bisschen aufschieben.
Also von dem her ist eigentlich... Wir haben es jetzt schön aufgeschoben. Von dem her ist eigentlich das Thema in dem Sinne wieder aufgegriffen, also der Bogen geschlagen. Ja. Könnte man rein theoretisch einen Schlusspunkt setzen?
Mit einem Experiment, aber nur welchem?
Mit einem Experiment?
Ich weiss gar nicht, also hast du jetzt eine Strategie eigentlich für dich? Weißt du jetzt, was du anders machst? Machst du das mit diesen 25 Minuten?
Soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Ich habe einmal darüber gelesen und ich habe jetzt das gelernt, aber ich habe es noch nicht angewendet. Hängt aber, muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, auch damit zusammen, dass einfach in den letzten zwei Wochen brutal viel los war. Aber das Ziel...
Man findet immer eine Ausrede. Sehr schön,
das Ziel wäre natürlich schon, dass ich wirklich fokussiert arbeite. Ja.
Aber jetzt müsstest du vielleicht ein Salami, praktisch ein Salami-Blättchen davon, könnte jetzt sein, dass du jetzt vielleicht, weißt, das ist ja Zukunft gewesen jetzt, die Zukunft sich sagt, ja, ich würde das gerne mal anwenden.
Jetzt müsste ich es runterbrechen.
Oh.
Anfangen mit mir selber vergeben. Nein, das habe ich schon gemacht.
Hast du schon gemacht?
Über den Schritt bin ich drüber. Jetzt geht es wirklich darum, das runterbrechen. Nein, das mit der To-Do-Liste ist auch so ein Ding. Wenn man natürlich eine To-Do-Liste hat mit irgendwie 50 Sachen drauf, dann ist das auch nicht sehr motivierend. Also sollte man, das ist eine andere Technik, rein theoretisch die drei wichtigsten dort abschreiben und dann hat man immer, übrigens auch sehr ein sehr schönes Tool, das ich mal gelernt habe, dann hat man immer eine To-Do-Liste mit seinen drei wichtigsten Punkten drauf. Und jetzt stehen wirklich nur die drei wichtigsten Punkte. Das ist dann quasi die Masterliste. Und auf der gleichen Liste hat man dann noch drei Sachen drauf, wie man sich belohnt, wenn man die Punkte geschafft hat. Und die sind wirklich miteinander verbunden. Also das heisst, jedes Mal, wenn du etwas streichst von der To-Do-Liste, kommst du direkt eine Belohnung über, wo hinten dran steht, was du genau überkommst als Belohnung für den Schritt oder für das To-Do. Gell?
Das ist aber auch geil, ja. Das ist ein sehr schöner Input. Ja, ich hatte dann auch noch zum Beispiel Productive Person. Das sind zwei Jungs, die sich auch zu dem Gedanken gemacht haben. Und nachdem haben wir recht lange geschafft, dass wir auch die drei Haupttasks hast draufgeschrieben, die du quasi angehen willst. Von dem hast du noch den Difficult Morning Task, also das, was quasi wie jetzt am Morgen gerade machst, als erstes. Oder das heisst immer wieder, du musst zuerst mal den Frosch fressen, dass du nachher irgendwie frei bist, zum als andere machen. Also was ist so der schwierige Task, den du eigentlich gerade als erstes machen Dann war es Distraction auch, also im Sinne von, was lenkt mich momentan extrem ab? Das können Themen sein oder einfach grundsätzlich Social Media oder vielleicht, ich meine, Social Media ist ja gar nicht immer gleich distracting. Es ist einfach wie, manchmal machst du einen Post und nachher erwartest du zum Beispiel Feedback und dann bist du extrem an das angehängt. Aber dann vergisst man es ja wieder und dann ist irgendwie Facebook oder LinkedIn oder Instagram gar nicht so wichtig. Aber manchmal bist du mega hooked, oder? Und dann kannst du das auch aufschreiben, was du heute so ein bisschen am Kämpfen bist. Manchmal sind es vielleicht aber auch Sachen, weißt du auch nicht, hast du erfahren, irgendjemand ist schwer krank, das distractet dich auch. Aber dass man sich wie bewusst ist, was sind so Ablenkungssachen und was sind, kannst du nachher schreibst du noch quasi auf, was sind so ein bisschen low priority Sachen, also Sachen, die nicht so eine hohe Prio haben, aber doch irgendwie aufscheinen. Und wenn du das jeden Tag machst, ist eigentlich recht eine schöne Anleitung. Und das können wir noch kombinieren mit der Belohnung bei diesen drei, oder? Zum Beispiel.
Genau, siehst du jetzt. Schon eine neue Technik.
Und was ich auch sehr geil finde, ist bei dem Typ, der das Get Things Done Buch geschrieben hat. Und der sagt zum Beispiel, das haben wir nämlich auch ein bisschen angewöhnt, alles, was du in 2 Minuten kannst erledigen, mach es immer gerade sofort. Da wirst du nämlich recht zeuglos. Auch aus Meetings raus habe ich das manchmal dann gerade gemacht oder irgendwie eben gerade ein Pfeil erstellt oder einfach alles, was so schnell geht, einfach gerade machen. Da habe ich noch einen coolen Input gefunden.
Ja, und ich habe auch noch einen coolen Input, wenn man jetzt wirklich sich nicht fokussieren kann, weil man zu viel im Kopf hat. Wirklich einfach mal alles aufschreiben, was einem durch den Kopf geht. Ja. Weil wenn es nämlich auf Papier festgehalten ist, dann ist es tatsächlich so, dass das Hirn nachher kann sich wie lösen von diesen ganzen Sachen und man sich besser fokussieren kann.
Schöne Strategie. Noch ein Tool, das halloklarheit.de und zwar der Kalender. Praktisch wie ein Moleskine, aber mit vordruckten Sachen. Das hat auch jetzt zum Beispiel drin, neben dem, dass es am Anfang so die ganzen Warum-Fragen stellt und so, was du im Leben willst, so, dass man da mal ein bisschen in Zukunft Bilder generiert, aber nachher ist vor allem der Monat immer und dann einzelne Wochen. Und die haben auch so vordruckte Sachen, wie du jetzt gesagt hast, mit der Belohnung, haben sie auch so Sachen, eben mit, auf was freust du dich die Woche, oder eben auch die Learnings, dass man dort wie so mehr neues Reflektieren kommt, was ist gut gelaufen, was muss ich heute irgendwie, die drei Sachen sind dort, kommen dort auch vor. Das eigentlich, hilft eigentlich auch schön beim Fokussieren.
Hallo Klarheit.de.
Ja, ich glaube, die Liste könnte man noch endlos machen. Die Frage, ja, ist, so, die Frage ist ein bisschen...
Machen wir einen Punkt.
Macht einen Punkt. Und ja, hat mich gefreut. Erste Runde, Bea.
Spannend gewesen.
Spannend. Als Prozess, oder? Als Experiment. Das war nämlich unser Experiment gewesen. Wie immer, eine Mischung aus was? Mut, Fokus...
Und Kreativität, weil wir müssen ganz ehrlich jetzt an dieser Stelle noch sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt voll den Plan hatten, oder? Wir haben es einfach mal so ein bisschen laufen lassen.
Genau.
Und schlussendlich den Kreis wieder geschlossen.
Ja, viel Spass beim Experimentieren, würde ich sagen. Keep experimenting und ja, wir hören uns wieder.
Juhu!
Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.